Der Titel dieser Predigt ist, da bin ich in ihrer Mitte. Letzten Sonntag ist eine treue Glaubensschwester im Alter von 93 Jahren zu ihrem und zu unserem Herrn heimgegangen. Sie hat, so viel ich weiß, all die Jahre, die wir sie gekannt haben, in Leid und Freude, eisern festgehalten an dem Prinzip Christus allein. Nun ist sie daheim. Dem Herrn sei Dank. Und doch, der Verlust einer so lieben Mutter in Christus, die als gleichgesinnte Jüngerin auch eine treue Fürbitterin für uns war, der macht einem doch das Herz schwer, ob der vorübergehenden Trennung, und man weint. Als Wilma und ich das erste Mal sie im Schwarzwald besucht haben, da hatte sie schon Polster für uns bereitgelegt für das gemeinsame Gebet. Auf die Knie, das war ihr erstes Wort. So begann damals unsere Begegnung 600 Kilometer fern von zu Hause. Und ich werde diesen Tag nie vergessen. Diese innige Zuneigung einer leidgeprüften alten Glaubensschwester, die wir nie zuvor gesehen hatten, nur schriftlichen Kontakt hatten wir miteinander gehabt. Wir waren dort zu dritt und der Herr war in unserer Mitte. In jedem ihrer weiteren Schreiben, bis zum letzten E-Mail heuer, war ihr mütterliches Herz uns uneingeschränkt zugewandt in der geschwisterlichen Liebe, nämlich in der Liebe, die sich der Wahrheit erfreut. Damit zur heutigen Predigt, in der es um Christus gehen soll und um die Versammlung Gottes. Soll heißen, stellen wir uns anfangs die Frage, wozu sind wir denn hier in diesem Raum? Und dazu führt ein Wort aus dem 1. Petrusbrief den entscheidenden Grund an, da ihr zu ihm gekommen seid, zu dem lebendigen Stein, der von den Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt und kostbar ist. So lasst euch ihr euch nun als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, als ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Und das bedeutet, die herausgerufene Schar der Erlösten ist um die Person des lebendigen Christus versammelt. Aus keinem anderen Anlass und umsonst niemanden herum. Denn es geht bei der Versammlung Gottes nicht um eine Lehre, es geht auch nicht um Verordnungen, sondern es geht um die lebendige, göttliche Person Christi, da ihr zu ihm gekommen seid, schreibt Petrus, also nicht zu einer Sache, nicht zu einer Religion, nicht zu irgendeiner Person, sondern zu Jesus Christus allein. Und wie viele Worte bestätigen diesen Kurs im Gotteswort und doch wie wenige hören oft genau hin, wie zum Beispiel Hebräer 13, 13, wo steht, so lasst uns nun zu ihm hinausgehen, oder Matthäus 18, 20, wo der Herr sagt, denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte. Und wir kennen viele weitere Stellen dazu. Der Heilige Geist führt uns ausschließlich nur zu Christus hin. Wir sind also nicht versammelt wegen unserer christlichen Weltanschauung, sondern wegen einer einzigen Person. Bedanken wir uns deshalb bei Gott immer wieder für die so wunderbare Tatsache, dass wir die Hinzuführung erlangt haben. Die Hinzuführung zu Jesus. Viele gehören, wie sie sagen, einer Denomination an, einer bestimmten christlichen Gruppe. Oder sie mögen einem begabten Verkündiger, einer Meinung hängen sie an, einem Kreis gehören sie an. Aber passen wir hier auf. All das verführt nur zu unklaren Verhältnissen vor Gott und zu falschen Gedanken. Denn jede falsche Einstellung raubt uns die klare Sicht von der Bedeutung, die Gott der Versammlung beimisst. Wenn wir durch Gott bekehrt worden sind, dann hat er uns durch seinen Geist mit Christus verbunden. Dann haben wir die Hinzuführung zu Christus erlangt. Und würde es denn jemand unter uns nicht genügen, dem Herrn hinzugetan zu sein? Die Bibel spricht ja hier eine klare Sprache. Verdunkeln wir nicht den guten Ratschluss Gottes mit Worten ohne Verstand. Gott bekehrt. Er fügt hinzu zum Herrn. Das ist klar bezeugt, zum Beispiel in Apostelgeschichte 11. Es kam aber die Kunde von ihnen zu den Ohren der Gemeinde in Jerusalem, steht dort, und sie sandten Barnabas, dass er hingehe nach Antiochia. Und als er ankam und die Gnade Gottes sah, freute er sich. Und er mahnte alle, mit festem Herzen bei dem Herrn zu bleiben, denn er war ein guter Mann und voll Heiligen Geistes und Glaubens. Und es wurden dem Herrn eine beträchtliche Menge hinzugetan. Sie wurden dem Herrn hinzugetan, dem Herrn. Und so auch wir, nicht wahr? Auch wir wurden ja dem Herrn hinzugetan, wenn dem so ist bei uns. Sonst wäre bei und in uns alles menschlich, irdisch und religiös geblieben. Das wäre aber schlecht, denn dann wären wir unecht und gingen verloren. Worum geht es denn dem göttlichen Ratschluss? Es geht darum, anhand der Versammlung, wie Epheser 3 schreibt, den unausforschlichen Reichtum des Christus zu verkündigen und alle darüber zu erleuchten, welches die Gemeinschaft ist, die als Geheimnis von den Ewigkeiten her in Gott verborgen war, der alles erschaffen hat durch Jesus Christus, damit jetzt den Fürstentümern und Gewalten in den himmlischen Regionen durch die Gemeinde die mannigfaltige Weisheit Gottes bekannt gemacht werde, nach dem Vorsatz der Ewigkeiten, den er gefasst hat in Christus Jesus, unserem Herrn, indem wir die Freimütigkeit und den Zugang haben in Zuversicht durch den Glauben an ihn. Also die Gemeinschaft war als Geheimnis von Ewigkeiten her in Gott verborgen. Und deshalb geht es bei der Versammlung ausschließlich um Christus. Und dazu sind wir hier. Deshalb diese Versammlung und jede rechtmäßige Versammlung in Christus, deshalb das Brotbrechen, deshalb die Gebete, alles in, durch und für Christus. Betrachten wir dazu das bekannte Wort aus Hebräer 10, 25, als da steht: Indem wir unsere eigene Versammlung nicht verlassen, wie es einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen, und das umso mehr, als ihr den Tag herannahen seht. Und das an dieser Stelle für Versammlung gebrauchte Wort lautet im Grundtext Episonagoge. Und das heißt hinauf Zusammenkunft oder hinauf Zusammenführung. Als Hauptwort wird es im Neuen Testament nur noch einmal gebraucht, und zwar in 2. Thessalonicher 2, im ersten Vers. Wir bitten euch aber, ihr Brüder, wegen der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus und unserer, und jetzt wörtlich, hinauf Zusammenführung mit ihm, lasst euch nicht zu schnell in eurem Verständnis erschüttern oder gar in Schrecken jagen durch einen Geist oder ein Wort. In Epheser 4, 5 steht, zu ihm hin wachsend. Zu ihm seid ihr gekommen, steht im 1. Petrus 2, 4. Nicht zum Menschen. Nicht zum Menschen und zu seinem Willen, nicht zur menschlich sogenannten Vernunft, nicht zu einer menschlichen Beurteilung, nicht zu menschlichen Liturgien und Ritualen, auch nicht zum Gewissen eines Menschen, das etwas fordert von uns, auch das eigene. Nein, der Heilige Geist hat und belässt ausschließlich nur Christus als den Mittelpunkt, um den er die Gläubigen zusammenruft in seiner Kraft. Dagegen möge uns jetzt ein Beispiel das betrügerische Spiel der Menschen aufzeigen, die Schlauheit, mit der sie zum Irrtum verführen. Wir alle kennen ja das Wort aus 1. Korintherbrief, denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens, wie in allen Gemeinden der Heiligen. Ja, was mag jetzt der Grund sein, dass nahezu jedes Mal, wenn wir dieses Wort gesagt bekommen, von Gemeinschaftsmenschen, der Wortlaut verdreht wird in Gott ist ein Gott der Ordnung, anstelle des wahren Wortlauts, Gott ist nicht ein Gott der Unordnung. Ganz einfach, weil damit Gläubige beherrscht werden können, mit Gemeinderegeln. Dass Gott Ordnung ihn geschaffen hat, das sieht ja jeder zum Beispiel an der Schöpfung. Daran liegt es also nicht, dass man das Wort verdrehen müsste. Rede ich dir aber ins Gewissen, mit Gott ist ein Gott der Ordnung, dann verlange ich von dir ein gewisses Benehmen oder Handeln, das meinen Vorstellungen entspricht, wobei ich Gottes Wort verfälsche und missbrauche als Urheber meiner Einflussnahme. Sage ich dir aber, gemäß der biblischen Wahrheit, Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, dann versuche ich nicht, dich zu beherrschen, sondern ich stelle nur in den Raum, dass Gott nicht unordentlich ist. Und von dir verlange ich dann damit keine bestimmte Reaktion, die meiner Herrschsucht und die der Gemeindeetikette entspricht, nicht wahr? So geht's aber zu, wo Menschen über Menschen herrschen. Das ist aber noch ein relativ unscheinbares und feines Beispiel, wie der Satan die Versammlung tangiert. Es gibt dann natürlich noch wesentlich wirksameres, aber ihr seht schon. Unser Herr sagt ja, dass er die Versammlung bauen wird, auf den Felsen, und dass die Pforten des Hades sie nicht überwältigen werden. Alles aber, was Menschen bauen, wird überwältigt werden, beziehungsweise ist längst schon überwältigt worden. Was aber Christus baut, das hat ewigen Bestand. Schon wegen dem Wort aus Römer 3, vielmehr erweist sich Gott als wahrhaftig, jeder Mensch aber als Lügner. Und damit ist klar, dass kein Mensch von sich aus eine Kirche oder Gemeinde gründen darf oder sich erlauben kann, sogenannte Geistliche zu ordinieren. Das ist pure Anmaßung, wenn ich das tue, ohne einen Hauch einer schriftgemäßen Berechtigung. Und es ist ausschließlich das Werk Gottes, seine Versammelten zusammenzurufen und dort seine Diener geistlich zu erwecken. Es ist Gottes Werk. Auch wir haben ja kein Recht, uns selber zu einer Versammlung zusammenzuschließen oder Männer zu ernennen, die einen Dienst übernehmen sollen. In der Versammlung Gottes darf ich ohnehin keine menschliche Höhe erwarten oder herbeiführen oder auch hofieren. So auch die Ältesten, die der Apostel Paulus dem Titus aufträgt, in jeder Stadt auf Kreta einzusetzen, die sind zum Dienen an der Versammlung gedacht und nicht zum Herrschen. Denn nur er, der Christus, ist allein der Herr, er ist der Geber und er ist das Wort. Wir sind alle Brüder, auch die Schwestern. Da darf sich nichts und es darf sich niemand erheben und sich etwas anmaßen. Wir sind nur um ihn herum versammelt. Er ist in der Mitte, er ist unser Herr, er, der für alles genügt, was wir jemals brauchen werden. Das sagt schon sein Name, Yahweh, ich werde sein. Ich werde alles sein, was du jemals brauchen wirst. Und es sagt uns auch der Name El Shaddai, dass er uns mit allem sättigen wird, was wir brauchen. Und er ist unser Eheherr, das sagt der Name Adonai. Das müssen wir beherzigen, wenn wir hier sitzen und wozu und wegen wem und vor wem wir hier sitzen. Sonst geht unsere Zusammenkunft mit der Zeit schief und wir werden überwältigt werden. Und der Herr wird diesen Leuchter von seiner Stelle wegstoßen. Wir sehen ja den großen Schaden ringsum, der entstanden ist durch menschengemachte und menschenregierte Kirchen und Gemeinden aller Couleur, mit all ihren Meinungen und Irrungen und Lehren und ihren Führern und Verführern und greulichen Wölfen. So soll es nicht sein unter euch, sagt unser Herr. Und so ist es unsere Verantwortung, aber auch unser Vorrecht, zu wissen, was der wahre Grund und das Wesen der Versammlung Gottes ist. Und wir müssen durch die Autorität des Wortes Gottes und des Heiligen Geistes völlig überzeugt sein, dass wir uns wirklich auf dem Boden der Versammlung Gottes befinden. Das absolute Grundgesetz der Versammlung ist das Wort Gottes allein. Das Wort des lebendigen und wahren Gottes. Und die Bedingung ist, im Namen des Herrn Jesus versammelt zu sein. In der Kraft des Heiligen Geistes, der uns auf Christus hin zusammengeführt hat. Und es geht dabei nicht um die Menge. Niemals. Unser Herr Jesus hat ja die entscheidende Zahl, was die Versammlung betrifft, auf die kleinst denkbare Menge reduziert und die heißt 2. Bedenke das, o Christenheit. Und besonders hier bemerken wir ja, wie rücksichtsvoll, wie liebevoll und durchdacht seine Art ist, sein Wesen mit uns in Einklang zu bringen. Dem allmächtigen Gottessohn genügt bei seiner ganzen Würde und dem enormen Wert seines göttlichen und unsterblichen Wesens diese unbedeutende Anzahl derer, die um ihn versammelt sind. Das heißt wohlgemerkt, wo 2 oder 3 versammelt sind. Das heißt nicht, wo 2 oder 3 einander treffen. Irgendwelche Menschen werden sich ja immer wieder um irgendwelchen Mittelpunkt treffen, auf irgendeinem Boden, aus irgendeinem Beweggrund und sie werden irgendeine Gesellschaft bilden, vielleicht irgendeinen Verein, irgendeine Gemeinschaft. Aber versammeln im rechten Sinn auf Christus hin und zu Christus hin wird nur der Heilige Geist des einen. Allein zu ihm hin. Halten wir das fest. Wir wurden auf ihn hin versammelt. Denn der Heilige Geist versammelt uns ausschließlich und allein zu dem auferstandenen Herrn. Und wenn wir uns um etwas anderes versammelt haben, sei es eine bestimmte Wahrheit oder eine christliche Gepflogenheit oder sonst irgendetwas, dann sind wir nicht vom Heiligen Geist geleitet worden. Und dabei ist es völlig egal, ob jemand das ewige Leben hat oder nicht, ob er errettet ist oder nicht. Es sind ja Tausende errettet worden von Christus und durch Christus. Und sie anerkennen ihn doch nicht als ihren Mittelpunkt. Sie versammeln sich, ja, sie versammeln sich zu einer bestimmten Art kirchlicher Verwaltung, zu einer bevorzugten Lehre, zu einer bestimmten Liturgie oder vor der Kanzel eines begabten Menschen. Aber so versammelt nicht der Heilige Geist. Denn er wird uns niemals zu jemandem hinversammeln und etwas dergleichen tun beim Versammeln. Er versammelt nur zu dem auferstandenen Christus. Und was dann das Wesen und die Kraft unserer Versammlung betrifft, das hängt davon ab, in welchem Maß sich jeder der hier Versammelten in seinem Herzen zum Herrn Jesus selber hin versammelt. Finde ich mich nämlich nur zu unserer Gemeinschaft als solche ein, die wohl eine mir sympathische Auffassung vertritt, und das tun ja viele, wenn ich durch Menschen angezogen werde und weil mir die Lehre hier gefällt, wenn es also nicht die Kraft des Heiligen Geistes ist, die mich zu dem wahren Mittelpunkt der Versammlung Gottes führt, dann bin ich Gott und euch allen zum Hindernis geworden. Dann bin ich eine Belastung für diese Versammlung. Dann schwäche ich die Versammlung bis hin zum Ruin, je nachdem. Und mit diesem Gedanken tritt nun auch generell die Tatsache des mich selber Richtens auf den Plan, wie in 1. Korinther Kapitel 11 steht, denn wenn wir uns selbst richteten, würden wir nicht gerichtet werden. Und ich muss mich akribisch selber richten im Blick auf das, was mich zur Versammlung hinzieht. Denn das Niveau und das Zeugnis jeder Versammlung leidet unter jeder Person, die für ihre Stellung in Christus kein rechtes Verständnis hat. Oft sind manche ja nur zugegen, weil sie einen Segen empfangen wollen oder etwas Belehrung, die sie sich woanders vielleicht nicht erhoffen können. Einige kommen vielleicht, wenn ihnen die Schlichtheit der Anbetung hier zusagt, und nicht wenige kommen, weil sie sich Liebe und Anerkennung erwarten. Aber jede dieser Beweggründe bleibt ja weit zurück hinter dem wahren Ziel. Und deshalb muss ich mich selber richten und hinterfragen, warum bin ich denn hier? Und wir sollen und wir dürfen und wir müssen ja hier sein, wenn in dieser Versammlung der Name Jesu der einzig anerkannte Maßstab ist und wenn uns der Heilige Geist hierher versammelt hat. Denn es geht um die Gegenwart des Herrn. Es geht um das Wort Gottes allein. Und wir sind versammelt. Und das bedeutet etwas ganz anderes, als wenn wir sagen, wir sind zusammengekommen. Und wo und weil wir versammelt sind, versammelt worden sind, ist der Herr wo? In unserer Mitte. Und das ist das Wichtigste und anders darf es nicht sein. Das muss betont sein. Das gilt es hoch zu schätzen, jedes Mal, wenn wir versammelt sind. Wie das Wort ihm sagt, denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte. Dem Heiligen Geist geht es ja nicht um Pfarrbezirke, nicht um Bistümer oder Großgemeinden. Danach gehen nur die Menschen, die uns immer wieder fragen, in welche Gemeinde gehst du denn und wie viele seid ihr denn? Aber nicht, ist Christus in eurer Mitte? Ist er der Grund? Und deswegen ist eines sehr wichtig, wir müssen gelernt haben zu unterscheiden zwischen zwei Begriffen. Dem Reich der Himmel, wie es in den Gleichnissen vom Sauerteig und vom Senfkorn dargestellt ist, und dem Begriff Versammlung. Jesus spricht beim Reich der Himmel von einem Baum, der aus einem Senfkorn entstanden ist, bald aber nisten Vögel in seinen Zweigen und diese Vögel sind ein Bild auf Dämonen. Beim Sauerteig finden wir dazu den Begriff der um sich greifenden Vermischung vor. Jesus vergleicht also unter anderem das Reich der Himmel mit einem besäten Acker, der mit gutem Samen besät ist, dann aber vom Feind mit dem täuschend ähnlichen Lolch durchsetzt wird und mit 3 Scheffel Mehl, in das eine Frau heimlich Sauerteig hineinmischt, bis er ganz durchsäuert ist, und mit einem Netz im Meer, in dem sich gute und faule Fische befinden, und einem Senfkorn auf dem Acker, das zu einem großen Baum wird und in dem sich dann die Vögel einnisten. Was das alles bedeutet, das erleben wir ja hin und hin. Charles Henry McIntosh, dem diese Predigt manches verdankt, hat das einmal so ausgedrückt. Das Reich der Himmel kann verglichen werden mit einem großen Sumpf, sagt er. Die Versammlung Gottes dagegen mit einem Fluss, der durch diesen Sumpf durchfließt und dabei in der ständigen Gefahr ist, durch Vermischung mit den umgebenden Wassern den ihm eigenen Charakter und seine eigentliche Orientierung zu verlieren. Das ist ein passender Vergleich. Und wenn der Herr Jesus sagt in einem dieser Gleichnisse, dass der Acker die Welt darstellt, betont er andererseits, dass die Seinen nicht von der Welt sind. Nicht also, wie viele christliche Menschen meinen, der Acker sei die Versammlung und Unkraut und Weizen, also Ungläubige und Gläubige, sollen miteinander heranwachsen dürfen, ohne dass gejätet werden darf. Es gilt allerdings wohl so für das Reich der Himmel, nicht aber für die Versammlung. Weil wie und wo könnte sonst Gemeindezucht geübt werden? Soll man die an Ungläubigen üben? Und darum ist es wichtig, beide Begriffe getrennt zu halten. Die Schwierigkeiten, um beim Bild des Flusses, der durch den Sumpf fließt, zu bleiben, die Schwierigkeiten, die sich für die Versammlung in puncto Vermischung ergeben, sind ganz typische Symptome. Denn dauernd dringt doch von allen Seiten über Nebenarme und fremde Kanäle schädlicher Einfluss auf sie herein. Und dadurch entsteht geistliche Verflachung und Verführung bis hin zum heimlichen und offenen Abfall. Warum das? Weil es in der Welt nichts gibt, was der Satan so hasst wie die christustreue Versammlung Gottes, die das Banner des Namens Jesu hochhält und die auf ihn allein hinweist mit dem guten Bekenntnis, dass der Herr Jesus für alle Bedürfnisse vollauf genügt. Dieses Bekenntnis erregt den satanischen Widerstand mehr als alles andere. Und das muss uns besonders bewusst sein, wenn wir in die kommende Zeit gehen. Das hat uns ja die Vergangenheit in tausenden Fällen deutlich aufgezeigt. Nicht wahr? Sehen wir uns ein erfundenes Beispiel an. Ein Evangelist ist in einen bestimmten Ort gekommen und hat dort gepredigt. Ja was? Dass der Name Jesu für die Errettung völlig genügt. Und was ist passiert? Viele Sünder in diesem Ort haben seine Worte gläubig und mit Freude aufgenommen. Aber lass diesen Mann ein paar Jahre später wieder in diesen Ort kommen und lass ihn jetzt auch verkündigen, dass der gleiche Name Jesus auch für alle Bedürfnisse der Versammlung der Gläubigen, aller Gläubigen, völlig genügt. Was wird sein? Ihm wird von allen Seiten Widerstand und Widerspruch entgegenschlagen, denn die zwischen etablierte Gemeinde und ihre Leiter werden das so nicht mehr akzeptieren. Warum? Weil der Teufel jede auf Christus allein zentrierte Versammlung und Lehre hasst. Und so kann ein Ort über Jahrzehnte und über Generationen hinweg seinen trüben und toten Gebräuchen eines religiösen Formalismus nachgehen, sozusagen als ein totes Volk, das einem toten Dienst eines toten Menschen zuhört und dabei die ganze Woche über in Sünde und Torheit dahinlebt. Wenn es also dort nicht einmal mehr einen Hauch von Leben gibt, wenn sich geistlich gar nichts rührt, dann gefällt das dem Teufel sehr gut. Dann hat die Gemeinschaft auch Ruhe. Da ist jeder Ausflug drinnen von der Gemeinde, jeder Gemeindesonntag ist drinnen, sie essen und trinken, sie heiraten und lassen sich heiraten, sie sind reich an allem und haben Überfluss, es mangelt an nichts. Und deshalb passiert ihnen auch nichts vom Satan her. Lehrt uns das nicht, die traurige religiöse Geschichte unseres Landes? Denken wir zum Beispiel an die Gegenreformation. Denken wir an Ignatius von Loyola. Der Hass des Satans wird sich aber gegen jedes entschiedene Zeugnis richten, das eine Versammlung beibehält und vor Gott, vor den Engeln und der Welt bezeugt, nämlich ein Zeugnis, das besagt, dass der Name des Herrn Jesus für jedes nur erdenkbare Bedürfnis der Kinder Gottes genügt. Und weil auch wir eben danach trachten, wie ich meine, wir, die wir hier sitzen, dass solches Zeugnis vermehrt und treu von uns verkündigt werden wird, haben wir mit heftigem Widerstand zu rechnen, besonders in dieser sich rasch verdunkelnden Welt. Ja, es wird noch vieles geschehen um uns und an uns, solange wir hier auf Erden um unseren Herrn Jesus versammelt werden. Aber seien wir getrost, alle schweren Prüfungen, die die Versammlung durchmacht, werden für seine Überwinder immer nur die Wirkung haben, dass sie uns nur noch näher zu ihm führen, zu ihm, um den wir versammelt sind und der in unserer Mitte wandelt, wie es in Offenbarung 2 heißt, inmitten der Vollzahl seiner Leuchter. Es wird aber, wie immer in allen Bedrängnissen, Speise ausgehen von dem Fresser und Süßigkeit von dem Starken, weil alles, was immer wir durchmachen werden, uns nur noch intensiver auf unseren Herrn im Zentrum ausgerichtet sein lässt. Denn all die Prüfungen und Bedrängnisse sind, so bestätigt das Wort ja eindeutig, der richtige, der uns von Gott zugedachte Weg auf unserem Pilgerweg im Elend hier. Der Teufel wird natürlich andauernd versuchen, uns abzuziehen von diesem wahren und heiligen Boden. Dabei wird er unsere Geduld erproben und unser Temperament wird versucht werden und die Gefühle werden verletzt werden und Ärgernisse und Ängste ohne Zahl werden auftauchen. Es wird vom Widersacher alles Mögliche aufgeboten werden, damit wir den wahren Grund der Versammlung verlassen und aufgeben. Schaut sich einmal ringsum um. Denkt einmal an die Biografien, die wir gelesen haben, an die Not der Versammlung und der diktatorischen Regimes zu allen Zeiten, wie es ja auch heute ist, und bedenkt, dass jetzt wir uns auf solche Tage zubewegen. Halten wir also den Blick unentwegt auf unseren Herrn gerichtet. Ein spezielles Problem wird dabei der Verrat werden. Wir alle kennen wohl Paul Schneiders Geschichte aus Buchenwald, aber nur ganz wenige wissen, dass er letztendlich wegen einem Verrat aus seiner eigenen christlichen Kirche ins KZ gekommen ist. Das ist aber die Regel. Ein ostdeutscher Christ, der 9 Jahre im Gefängnis der DDR gesessen war wegen einer Kinderstunde und vor 30 Jahren anlässlich des Mauerfalls amnestiert wurde, musste dann in seinen Stasi-Akten feststellen, dass 50% seiner Gemeindebesucher eingetragene Stasi-Spitzel waren. Es werden sich Verräter finden, auch in unserem christlichen Umfeld. Missgünstige Mitläufer, falsche Brüder. Ja, es werden sogar Leute eingeschleust werden in die Versammlungen, wie es in Fernost der Brauch ist, theologisch geschulte Spitzel. Und das alles wissen wir. Es ist uns bekannt, allerdings noch nicht aus der Praxis. Aber wenn dann für uns die Zeit da ist, gewürdigt zu werden, Schmach zu leiden, um seines Namens willen, dann werden wir nicht verlassen und nicht versäumt werden von ihm, der in unserer Mitte ist. Wir sind zu Jesus gekommen. Wir sind um ihn versammelt worden, er ist in unserer Mitte und daran ändern auch alle kommenden und schon bestehenden Bedrängnisse und Unwägbarkeiten, Krankheiten und was sonst noch kommen mag, nichts. Und das ist es ja, was die Versammlung Gottes um seinen Sohn her kennzeichnet und das unterscheidet sie von jeglichem menschlichen System. Es geht im Glauben an ihn heimwärts, hin zu ihm, zur großen himmlischen Festversammlung und das unter seiner Führung. Wer irgend aber in der Versammlung für sich eine besondere Stellung anstrebt, wer sich selbst erhöhen will, der sucht nicht wirklich Anteil an der stets unten durchgehenden Gemeinschaft in Christus und der läuft Gefahr, sich als künftiger Verräter zu prädestinieren. Denn der hat nicht verstanden und nicht ererbt, was der Versammlung gegeben ist im Sohn Gottes. Und Gottes Gegenwart wird ja schließlich alles Hohe erniedrigen. Jesus sagt, ihr sollt euch nicht Meister nennen lassen, denn einer ist euer Meister, der Christus, ihr aber seid alle Brüder. Gott wird, und auch wir können, in der Versammlung keinen anderen Mittelpunkt anerkennen als Christus, keine andere Autorität als das Wort Gottes mit seiner gesunden Lehre und kein anderes charakteristisches Merkmal als das Abgesondertsein für Gott im praktischen Leben. Denn ohne Heiligung wird niemand von uns den Herrn sehen. Und doch werden wir ja wieder da und dort versagen. Wir sind ja nur erlöste Sünder, die in die Versammlung Gottes berufen worden sind. Und das A und das O, das ist er und nicht wir. Was also tun, wenn wir reumütig erkennen müssen, dass wir wieder gefehlt haben? dann müssen wir uns bußfertig an der Tatsache festhalten, die Gottes Wort uns zusichert, und nicht auf uns selber irgendeine Hoffnung setzen. Nein, wir dürfen, und das wollen wir in den nächsten Minuten noch genauer betrachten, uns darauf konzentrieren, was Gott getan hat in Christus und was er noch tun wird. Denn, es steht im 2. Timotheusbrief, glaubwürdig ist das Wort, wenn wir mitgestorben sind, so werden wir auch mitleben. Wenn wir standhaft ausharren, so werden wir mitherrschen. Wenn wir verleugnen, so wird er auch uns verleugnen. Wenn wir untreu sind, so bleibt er doch treu. Er kann sich selbst nicht verleugnen. Es ist ja Christus nicht unbekannt, dass wir, die um ihn Versammelten, nicht aus Stahl sind, was die Versuchungen betrifft, wiewohl wir in ihm den einzig wirklichen Quell gegen Sünde und Unreinheit haben. Wir fallen aber trotzdem tausendmal. Wir würden ja sonst als gerettete Christen, als um ihn versammelte Kinder Gottes, uns nie eingestehen und nie einsehen, was für Sünder wir wirklich sind und dass nichts, aber absolut nichts Gutes in uns ist und wie nötig wir ihn, den Retter, haben. Und deshalb hat er die Möglichkeit geschaffen, als prompte Hilfe, dass wir von ihm immer wieder gereinigt werden können. Dafür verbürgt er sich. Er will ja zum Ziel kommen mit uns, zu dem guten Ende, das wir warten, das er ja schon fertig bereitet hat. So gib du nur nicht auf. Glaube nur, dass der Anfänger deines Glaubens auch dich zu dem Berg Zion und zu der Stadt des lebendigen Gottes gebracht hat, dem himmlischen Jerusalem und zu Zehntausenden von Engeln und zu der Festversammlung und zu der Gemeinde der Erstgeborenen, die im Himmel angeschrieben sind, und zu Gott, dem Richter über alle, und zu den Geistern der vollendeten Gerechten, und zu Jesus, dem Mittler des neuen Bundes, und zu dem Blut der Besprengung, das Besseres redet als das Blut Abels. So steht es in Hebräer 12. Hier ist die Gnade Gottes, und hier ist die Rettung und Reinigung von Sünden, denn der feste Grund Gottes bleibt bestehen und trägt dieses Siegel, steht im 2. Timotheusbrief. Der Herr kennt die Seinen. Und jeder, der den Namen des Christus nennt, wendet sich ab von Ungerechtigkeit. In einem großen Haus gibt es aber nicht nur goldene und silberne Gefäße, sondern auch hölzerne und irdene, und zwar die einen zur Ehre, die anderen aber zur Unehre. Wenn nun jemand sich von solchen reinigt, wird er ein Gefäß zur Ehre sein, geheiligt und dem Hausherrn nützlich zu jedem guten Werk zubereitet. Und darum schauen wir hin auf die Güte und den Ernst Gottes, den Ernst an denen, die gefallen sind und die nicht mehr unter uns sind, die weggegangen sind, die Güte aber an dir, sofern du an seiner Güte bleibst, sonst wirst du auch abgehauen werden. Und unser Herr ist ja sehr, sehr gütig. Bleib an seiner Güte, er ist zärtlich und er ist voller Mitleid. Er trägt uns in unseren Schwachheiten und auch über unsere Fehler behält ja er den Sieg, er. Erinnern wir uns noch einmal ganz gezielt an unser Eingangswort, da ihr zu ihm gekommen seid, zu ihm, zu dem lebendigen Stein, der von Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt und kostbar ist, so lasst auch ihr euch nun als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, als ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Und immer da, wo unser Herz aufrichtig auf ihn gerichtet ist, da wird uns der Herr Jesus Christus auch immer mehr Licht schenken aus seinem Wort. Das ist ganz gewiss. Und in diesem Sinn sei uns jetzt noch ein Blick gestattet auf den Begriff unser Leben. Was sagt Gottes Wort über unser Leben aus? Im Brief an die Kolosser steht im Kapitel 3, wenn der Christus unser Leben offenbar werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Also Christus, unser Leben. Was für ein Freude und Ruhe und Frieden verschaffender Ausdruck. Was für ein unverdientes Wort der Gnade. Nicht mehr unser altes Dahinwursteln, nicht mehr nur verkauft unter Sünde und Eigensinn, nein, jetzt Christus, unser Leben. Er ist ja Gottes unaussprechliche Gabe. Uns ist der Sohn gegeben. Er ist Gottes Gnade. Er ist Gottes Wille für uns. Und er ist in unserer Mitte, in der Mitte der Versammlung. Und drei Verse vor diesem Wort an die Kolosser steht die wunderbare Aufforderung, die so heilsame Lehre, das gute Rezept, wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht das, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes, trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist, denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Mit dem Begriff mitgestorben sein haben viele Glaubensgeschwister in der Versammlung Probleme. Und so geht es ja auch mir, denn das geht, wie jedes Gotteswort, über das menschliche Gedankengut und Vorstellungsvermögen hinaus, nicht wahr? Im Grunde ist ja für uns gar nichts fassbar in seiner Tiefe, was Gott sagt und getan hat. Zu hoch sind seine Gedanken und seine Wege, zu tief, zu weitreichend ist sein Wort für uns. Denn das Geschehen dort am Kreuz auf Golgatha und die volle Konsequenz davon ist ein Geheimnis Gottes, das wir in seiner Tiefe nie durchschauen werden, weil für uns ja die entscheidenden Lebensvorgänge intellektuell überhaupt nicht erfassbar sind. Unser Denkapparat hat ja nur eine begrenzte Erkenntnismöglichkeit. Der kann nur das Vorletzte, das Zeitbedingte, das Vergehende und das Relative erfassen, mehr aber nicht. Aber das Fundamentale, das Absolute, das Ewige, das immer und überall ohne Bedingung wahr ist, das ist intellektuell nicht erfassbar für uns. Also muss es uns Gott auf einem anderen Weg erschließen. Wir sollen uns das Mitgestorbensein ja auch nicht vorstellen, sondern diese von Gott in Christus so teuer herbeigeführte Tatsache gläubig, dankbar und froh akzeptieren. Denn an ihn Glaubenden, jenen um ihn herum Versammelten, wird sie zuteil in Tat und Wahrheit. Unser Mitgestorbensein mit Jesus ist eine für Gott feststehende Tatsache. Das muss genügen. Denn Jesus sterben, mit dem er die ganze Menschheit mit in den Tod gerissen hat, war in Wahrheit der Sieg über die Macht des Todes. Das ist für unsere Maßstäbe eine unfassbare Sache. Für Gottes Plan aber ist es die notwendige Wirklichkeit im wahrsten Sinn dieses Wortes. Sie ist wirklich und sie ist wirksam, diese Tatsache. Denn wenn wir im Geist auf Jesus und sein Kreuz hinschauen und glauben, dann erfahren wir sie ja, diese wunderbar befreiende Macht. Nun aber Christus, unser Leben. Er ist auferstanden und er sitzt zur Rechten des Vaters. Und das ist sehr wichtig zu wissen, denn damit ist unsere Rechtfertigung vor Gott legitim geworden. Und wir sind versammelt worden um ihn. Wir haben die Hinzuführung zu Jesus Christus erlangt. Und jetzt gilt es, das Wort umzusetzen, das uns als den Seinen gegeben ist. Lasst euch in eurem Wesen verwandeln. Lasst euch umgestalten durch die Erneuerung des Sinnes, durch Neumachung des Innersten. Aber nicht dadurch, dass ihr jetzt eure Leidenschaften zu bekämpfen beginnt, sondern dass ihr mit dem Innersten, mit eurem Ich-Leben, mit eurem Eigenwillen und euren Hochmut zum Kreuz kommt und im Glauben in Anspruch nehmt, dass ihr mit Christus mitgestorben seid und durch Christi Auferstehung das neue Wesen, sein Wesen, für euch in Anspruch nehmen wollt und dürft und könnt. Was für ein Geschenk! Und das müssen dann auch deine Hausgenossen bestätigen können, das muss sich auswirken. Deine Hausgenossen müssen das bestätigen können. Und immer weiter muss das geschehen, immer tiefer, immer gründlicher in allen praktischen Beziehungen. Christus in euch, die Hoffnung auf die Herrlichkeit, das ist überprüfbar. Das ganze Leben eines Christen ist ja ein Werk der Umgestaltung in das Ebenbild Jesu, zumindest solange wir hier wandeln. Wir stehen mit Jesus, unserem Leben, in der Gemeinschaft seines Todes und seiner Auferstehung. Und deshalb lässt uns das Wort Gottes und der Geist Gottes jetzt auch die Ziele Gottes für uns erkennen und zeigt uns, was der Wille Gottes für uns ist. Nun Christus, unser Leben. Und darum sind wir hier, als die vom Heiligen Geist Versammelten, als das teuer erkaufte, neu gemachte Eigentum des Sohnes Gottes. Wir sind nicht mehr auf uns selbst gestellt, sondern auf das, was Christus ist. Amen.